Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Limud, jüdisches Lernen unter einem Dach. Ob Mann oder Frau, ob orthodox oder liberal, an einem jüdischen Limud-Tag wird gemeinsam gelernt und gelehrt, gebetet und gefeiert, so wie vor einigen Tagen in Mannheim. Und Frankreich und die Sehnsucht nach Erleuchtung. In dem laizistischen und multireligiösen Land gibt es mehr Buddhisten als in jedem anderen Land der EU. In Évry, unweit von Paris, befindet sich europaweit die größte Pagode. Gerade zog der evangelische Kirchentag über 100.000 Menschen nach Dortmund. Auch Jüdinnen und Juden haben regelmäßig ihre Treffen. Auf dem Programm stehen dann unter anderem Vorträge, Diskussionen und Workshops. Im Gegensatz zu den Kirchentagen sind die Limud-Treffen eher sehr klein. Diese europaweiten, ehrenamtlich organisierten Limud-Tage sind auch eine Art Lernfestival. Denn Limud bedeutet lernen, sich Wissen und Fähigkeiten aneignen, um sich persönlich zu entwickeln. Aber es geht bei solchen Treffen auch darum, in einer Gemeinschaft den spirituellen, emotionalen und intellektuellen Austausch zu suchen und gemeinsam auch zu feiern. Dadurch soll die jüdische Identität gestärkt werden. In diesen Tagen gab es einen Limud-Tag in der jüdischen Gemeinde in Mannheim. Gerald Beiroth war dabei.
Wir brauchen noch einen 10. Mann, sagt ein Limud-Teilnehmer zum anderen und zieht ihn in den Synagogenraum. Dort betet man nach den Regeln der Mannheimer Gemeinde. Ein männlicher Kantor betet vor und 10 männliche Beter müssen anwesend sein, um zentrale jüdische Texte sprechen zu können. Wie viele Frauen anwesend sind, das ist gleichgültig. Frauen zählen nicht mit. Ein Gebet nach den traditionellen Regeln. Im Raum gegenüber betet eine Frau vor. Hier gibt es keine Probleme mit der Zehnzahl von Beterinnen und Betern, denn hier zählen Frauen und Männer. Ein egalitäres Gebet. Hier gilt gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Das friedliche Nebeneinander unterschiedlicher Gottesdienstformen ist in der jüdischen Welt immer noch die Ausnahme. Meist beten Gemeinden entweder orthodox oder liberal. Aber die Limud-Bewegung hat sich zum Ziel gesetzt, jüdische Gegensätze unter einem Dach zu versammeln. Die Orthodoxen, die Transgender, die Liberalen, die Feministinnen, die Traditionellen, die Frommen, die religiös Desinteressierten, die Säkularen. Limud bedeutet lernen. Jede Jüdin und jeder Jude, der möchte, kann einen Workshop anbieten. Lehrende sollen Lernende sein und Lernende Lehrende. Die Limud-Tage in vielen Regionen bereiten ausschließlich Ehrenamtliche vor. Esther Graf vom Limud-Team Mannheim.
Es hat einen großen Vorteil, dass die Limud-Tage in verschiedenen Städten in Deutschland stattfinden, weil es nicht jedem möglich ist, sich 4 Tage am Stück freizunehmen und nach Berlin zu reisen. Dieses konzentrierte Miteinanderlernen an einem Sonntag ermöglicht viel mehr Leuten daran teilzunehmen und ich denke auch, dass die Reichweite sich nochmal vergrößern kann, weil man eben wirklich die verschiedensten Regionen in Deutschland bespielt.
Fast immer zeigen die Regionen bei den Limud-Tagen, was sie zu bieten haben. So kann die Mannheimer Gemeinde ein religiöses Tauchbad vorweisen, eine Mikwe.
Dann halte ich halt ein Handtuch hin, dass sie das...
Esther Liewe zeigt Limud-Teilnehmern einen gekachelten Raum mit 2 Wasserbecken, eines für Frauen, eines für Männer. Und in die Becken führt eine Treppe. Esther Liewet ist von Beruf Konferenzdolmetscherin und im Ehrenamt Balanit, also religiöse Bademeisterin. Jetzt ist kein Wasser im Becken. Sie will kein Chlor verwenden, erzählt die Balanit. Und deshalb lässt sie das Wasser frisch ein, wenn jemand ins Tauchbad steigt, in die Mikwe. Generell steht die Mikwe für alle offen, für Frauen und Männer, Junge und Alte. Wer zum Judentum konvertiert, muss in eine Mikwe steigen und untertauchen. Männer steigen manchmal vor dem Versöhnungstag ins Tauchbad. Doch vor allem kommen orthodoxe Frauen hierher nach der Menstruation.
Auch in den orthodoxesten Kreisen ist das weniger oder nicht eine Unterdrückung der Frau und eine Diskriminierung, sondern unrein ist in der Bibel alles, was mit Tod zu tun hat. Also Leichen, tote Tiere, die eben nicht geschlachtet wurden, sondern die einfach auf dem Feld gestorben sind. Alles, was irgendwie mit Tod zu tun hat, das bringt die spirituelle Unreinheit mit sich. Und die Periode ist eine Art Tod, wenn man sich vergegenwärtigt, dass mit der Periode, mit dem Menstruationsblut ja gewissermaßen die Schleimhaut ausgeschwemmt wird oder die in dem Moment die fruchtbare Haut der Gebärmutter ausgeschwemmt wird und in diesem Moment praktisch keine Chance auf Empfängnis besteht. Das ist eine gewisse Art von Tod. Damit bringt diese rituelle Unreinheit mit sich, für die man in die Mikwe geht.
Immer häufiger sehen Mikwen aus wie Spas mit netter Beleuchtung, guten Düften und angenehmer Atmosphäre. Und immer häufiger nutzten Jüdinnen und Juden die Mikwe auch, um einschneidende Erlebnisse von sich abzuwaschen, eine Scheidung zum Beispiel oder auch eine Krankheit. Die Mikwe könne ein Ort für selbstbewusste Frauen sein.
Also es gibt aber auch tatsächlich in den letzten Jahren Bestrebungen, diesen Ort der Mikwe das umzukehren, eben zu sagen, ja, das ist ein sehr femininer Ort, das ist ein Ort für die Frau, für ein Ort der Bekräftigung, des Empowerments gewissermaßen, zu sagen, ja, es ist ein Teil des Zyklus und ich mache dies zu einem zutiefst spirituellen Moment für mich.
Aus Berlin ist Monty Ott von der Gruppe Keshet angereist. Die Gruppe versammelt lesbische, schwule, bisexuelle und Transgender-Juden sowie Intersexuelle. Keshet bedeutet Regenbogen. Fast alle jüdischen Diskussionen um Homosexualität drehen sich um den biblischen Satz: Du sollst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Ein Greuel ist es. Monty Ott meint, man müsse solche Sätze in den richtigen Zusammenhang stellen.
Wichtig ist natürlich, das Ganze einzuordnen, und zwar, dass das Ganze immer in einem bestimmten Kontext stattfindet, beispielsweise von Götzendienst oder dass es hier um Machtverhältnisse geht, dass eben diese Beziehungen, wenn sie verboten werden, immer eine Situation des sexuellen Missbrauchs, zumindest im Tanach, in der hebräischen Bibel, darstellen. Und dass das nicht mit dem vergleichbar ist, wenn sich heute zwei Menschen lieben.
Das biblische Wort für Greuel, also Toeva, diene fast immer der Abgrenzung von fremden Kulten. Gut möglich, dass die biblischen Autoren Homosexualität für eine kultische Praktik der Götzendiener hielten. Zudem konnte sich die Bibel keine gleichberechtigte schwule Liebe denken und schon gar keine langjährigen Beziehungen, sondern meine meist die schnelle Nummer unter Männern, oft verbunden mit einem Hierarchieverhältnis, etwa wenn der Herr seinen Sklaven zum Sex zwingt. Lesbischen Sex verbietet die hebräische Bibel nicht explizit, denn eine solche Praktik sieht die Bibel gar nicht als Sex an. Für Monty Ott steht fest, man könne ohne Widersprüche Halacha, also jüdisches Gesetz, und schwules, lesbisches oder bisexuelles Leben unter einen Hut bringen. Ein Schwerpunkt bei dem Limut-Tag liegt beim Umgang mit Antisemitismus und mit rechten Tendenzen. Deborah Kemper ist Mitglied in der Mannheimer Gemeinde und Linguistikprofessorin am Mannheimer Institut für deutsche Sprache. Sie nimmt in ihrem Vortrag das Grundsatzprogramm der AfD auseinander und zeigt anhand einzelner Sätze, wie die Partei das unscheinbare Wort uns verwendet.
Gesagt wird, dass viele integrierte Muslime akzeptierte Mitglieder unserer Gesellschaft sind, dann zeigt dieses Beispiel, dass hier zwar an der Oberfläche ja relativ tolerant und liberal über Muslime gesprochen wird, aber gleichzeitig wird gesagt, wir reden hier von einer Gesellschaft, die ist nicht eure Gesellschaft, ihr seid nur eben akzeptiert und toleriert.
Das Wort uns diene im Grundsatzprogramm der AfD häufig dem Ausschluss anderer, etwa wenn von unserer Kultur oder unserem Rechtsstaat die Rede ist. Und wie steht die Partei zu Jüdinnen und Juden, die von der jüdisch-christlichen Kultur spricht und neuerdings sogar eine Antisemitismusbeauftragte hat?
Zum Beispiel sagt die AfD, unsere Art, mit der Geschichte umzugehen, ist zionistisch geprägt und die Zionisten dieser Welt sozusagen schreiben uns vor, wie wir reden sollen über diese 12 Jahre. Das heißt, hier wird das antizionistische Stereotyp verwendet, um es in den Zusammenhang mit unserer Geschichte zu stellen. Und damit werden sozusagen gleich zwei Antisemitismen, wenn man so will, aktiviert. Nämlich einmal des Antizionismus und einmal dieses Argument des Weltjudentums, das ohnehin unser ganzes Dasein bestimmt. Also diese beiden Ressentiments werden hier in eins zusammengebracht.
Was tun? Die Linguistin empfiehlt Sprachkritik, sich die Sätze von Politikern genau anzusehen. Das sei schon mal ein wirksames Mittel. Ein bisschen ist es bei Limut dann doch wie bei einem Kirchentag. Die AfD ist nicht da und doch anwesend. Besonders zu spüren ist aber bei diesem jüdischen Treffen die Frage, wie rechts und wie antisemitisch wird Deutschland? Die beschäftigt viele hier sehr persönlich und sehr existenziell.
Der jüdische Limut-Tag in Mannheim, Gerald Beiroth, berichtete. In Frankreich leben mehr praktizierende Buddhisten als in jedem anderen Land der EU. Hauptsächlich sind es Zuwanderer aus China und Vietnam, die die religiöse und philosophische Tradition des Buddhismus pflegen. Inzwischen gibt es aber auch viele buddhistische Anhänger unter den Franzosen. Der Buddhismus gehört bereits zu den größten Religionsgemeinschaften des Landes. Margit Hillmann hat für uns einen Abstecher nach Évry, 50 Kilometer südlich von Paris, gemacht. Dort wurde vor 2 Jahren Europas größte Pagode, ein buddhistisches Gebetshaus und Kloster, eingeweiht.
Samstagmorgen um kurz nach 6 Uhr. Kim Non-ong, graues Haar, grauer langer Kittel, Regenschirm in der Hand, trabt durch den strömenden Regen zum Gittertor, schließt es auf.
Bonjour. Oui. Okay.
Monsieur Ong ist Vorsitzender des buddhistischen Trägervereins der großen Pagode von Évry, hat mich zum Morgengebet eingeladen. Er geht voraus, eine Anhöhe hinauf. Das 4000 Quadratmeter große Terrain der Pagode liegt auf einem Hügel an der Nationalstraße. Umgeben von üppigem Grün steht dort ein mehrstöckiger orange-gelber Schachtelbau mit lauter großen und kleinen Dächern. Asiatisch geschwungene Dächer aus lackierten Ziegeln. Links und rechts überragen das Gebäude 2 Stupa, schmale buddhistische Kulttürme mit überdachten Rundumbalkonen. Wir gehen ins Hauptgebäude, hoch zum Gebetsraum. Das Gebet hat bereits begonnen, wie jeden Morgen um Punkt 6. Pagode und Kloster sind vietnamesischer Tradition, erklärt Monsieur Ong. Praktiziert und gelehrt wird hier die buddhistische Schule des Mahayana, übersetzt großes Fahrzeug oder großer Weg. Die Pagode ist Sitz der Kongregation vereinter vietnamesischer Buddhisten Europa, der allein im Pariser Raum rund 40.000 Gläubige angehören.
Die Hälfte der Menschen, die zu uns kommen, sind Vietnamesen, die andere Europäer, die den Buddhismus häufig als Philosophie betrachten. Sie kommen hierher, um zu diskutieren.
Der Gebetsraum ist ein weitläufiger Saal mit vielen Fenstern. Auf dem großen, farbenprächtig geschmückten Altar thront ein enormer, goldener Buddha im Lotussitz. Davor sitzen 7 Mönche und Nonnen auf kleinen Bodenkissen, gelbe Gewänder, die Köpfe kahlgeschoren. Einige Gläubige in grauen Kitteln beten in der 2. Reihe. Monsieur Ong stellt sich diskret hinter sie, faltet die Hände, verneigt sich. Schließlich lotst er mich in einen angrenzenden Raum, in dem 2 kleine Altäre aufgebaut sind. Totenaltäre, sagt er, zeigt auf die große Tafel, die auf dem 1. Altar zwischen vollen Obstschalen und stark duftenden Lilien steht. Mehrere Dutzend Schwarz-Weiß- und Farbfotos sind auf der Tafel angebracht. Porträts Verstorbener, asiatische und europäische Gesichter, Frauen und Männer. Auch das Bild eines französischen Militärs in Uniform.
Jeder darf hier das Foto eines verstorbenen Familienmitglieds aufstellen. Buddhisten unserer Gemeinde, aber zum Beispiel auch französische Katholiken. Oft sind es Leute, die Mühe haben, den Tod eines nahen Menschen zu akzeptieren. Sie stellen die Bilder auf, weil sie daran glauben, dass die Person hier weiterlebt. Sie kommen sie regelmäßig besuchen, beten, bringen ihnen Obst, Kuchen, Schokolade und solche Dinge. Opfergaben für die Toten.
Auf dem zweiten, noch reicher verzierten und geschmückten Altar steht nur ein einziges Porträt. Das eines betagten buddhistischen Mönchs mit einer Kopfbedeckung, die der Mitra katholischer Bischöfe ähnelt. Thikmin Tham, buddhistischer Priester und Gründer der Pagode in Ivry. Le Très Vénérable, der Hochehrwürdige, nennt ihn Monsieur Ong. Der spirituelle Führer aus Vietnam, der seit Mitte der 70er Jahre im französischen Exil gelebt hat, ist 2013 gestorben, vor der endgültigen Einweihung der Pagode mit ihrem Kloster. Über 20 Jahre hat der Bau gedauert, 22 Millionen Euro verschlungen, gespendet von Gläubigen und Anhängern in Frankreich, Europa und Übersee, sagt Monsieur Ong, der sich auch um die Finanzen der Pagode kümmert. Nebenan beenden die Mönche und Nonnen ihr einstündiges Morgengebet. Unter ihnen Thich Nhat Hanh, der Ehrwürdige, stellt ihm Monsieur Ong vor. Sein Mönchsgewand unterscheidet sich in der Farbe, hat ein leuchtenderes, helleres Gelb. Der buddhistische Mönch, junges Gesicht, mildes Lächeln, ist vor einigen Jahren aus Vietnam gekommen, lebt und lehrt seither im Kloster der Pagode von Ivry. Ist Frankreich ein guter Ort für gläubige Buddhisten, für ein buddhistisches Kloster? Er schätze Frankreich, übersetzt Monsieur Ong die Antwort des Ehrwürdigen, der nur Vietnamesisch spricht. Anders als in seiner Heimat und vielen anderen Ländern der Welt könnten die Menschen hier frei diskutieren, ihre Meinung äußern und Gläubige ihre Religion frei praktizieren. Und wie erklärt er sich das Interesse vieler Europäer am Buddhismus? Wie erlebt er es? Der Ehrwürdige überlegt, dreht die hölzernen Perlen seiner Gebetskette.
Sie sind in der christlichen Tradition Europas aufgewachsen, aber sie sind geistig offen und neugierig, wollen lernen. Wenn sie zu uns kommen, stellen sie viele Fragen, wollen ihr Wissen über den Buddhismus und seine Lehre vertiefen. Es ist nicht Ziel der Pagode, die Europäer zu konvertieren. Vielen Europäern geht es um den Buddhismus als Weltanschauung oder Philosophie. Sie interessieren sich häufig sehr für die Lehre des Dalai Lama. Und auch zu uns in die Pagode kommen sie, weil sie nach mehr innerer Ruhe und innerem Frieden in ihrem Lebensalltag suchen.
Der Dalai Lama, ergänzt Monsieur Ong nicht ohne Stolz, ist 2008 in die Pagode nach Ivry gekommen, um die Buddha-Statue im großen Gebetssaal zu segnen. Auch große religiöse Treffen und Seminare werden hier jährlich organisiert, zu denen jedes Mal über 100 buddhistische Gelehrte und Mönche aus Europa und der ganzen Welt anreisen. Gegründet wurde die Pagode Kanan jedoch für die vielen vietnamesischen Buddhisten, die als Boat People in den 1970er und 80er Jahren nach Frankreich gekommen sind, damit sie den in Vietnam vorherrschenden Mahayana-Buddhismus in ihrer neuen Heimat praktizieren können, religiöse Traditionen an Kinder und Enkelkinder weitergeben, sagt Monsieur Ong. An diesem Morgen sind denn auch nur Buddhisten vietnamesischer Herkunft in der Pagode. Wie Monsieur Tan aus Paris, der unten im Esssaal den Frühstückstisch deckt. Der Mitvierziger, er arbeitet in der französischen Verpackungsindustrie, kommt jedes Wochenende nach Ivry zum Beten und um bei der Arbeit zu helfen.
Ich bleibe den ganzen Tag, um in der Pagode zu helfen, weil in den Pagoden hier in Europa nicht so viele Mönche und Nonnen leben. Also helfen wir Gläubigen ihnen bei der Arbeit, die Gebäude in Ordnung halten, das Grundstück oder in der Küche und bei den Vorbereitungen der Gebetszeremonien mit den Mönchen am Sonntag.
Okay. In der angrenzenden Küche bereiten Frauen das Frühstück vor. Einfache Gläubige und eine Nonne, die ihren rasierten Kopf mit einer kleinen Strickmütze bedeckt hat. Sie gießt Öl in einen großen Wok. Sie ist Anfang der 1950er Jahre in Vietnam geboren, Tochter eines Franzosen und einer Vietnamesin. Mit knapp 30 ist sie nach Frankreich gekommen, hat geheiratet und 4 Kinder bekommen. Sie hat sich von ihrem Mann wieder scheiden lassen, erzählt die 64-Jährige. Und als die Kinder erwachsen waren, hat sie beschlossen, ins Kloster zu gehen.
Zurück zur Pagode, weil ich schon als Kind Buddhistin war und oft dort war. Als ich noch klein war, hat meine Mutter bei einer Zeremonie versprochen, mich zum Buddhismus zu erziehen.
Sie steckt noch in der 2-jährigen Probezeit, eine Phase zwischen Noviziat und Ordination, die nur den Nonnen abverlangt wird. Erst wenn sie die bestanden hat, wird sie voll ordiniert. Dann wird sie sich, wie alle buddhistischen Nonnen, bei ihrem Gelübde verpflichten, sich auch an die zusätzlichen Regeln zu halten, die nur für die Frauen im Kloster gelten. Knapp ein Drittel mehr Regeln als die Mönche. 3 Nonnen leben im Kloster Kanan, sagt sie. Auch sie sind am rasierten Kopf zu erkennen. Wie zum Beweis, dass sie dazugehört, zieht die Nonne ihre kleine Mütze vom Kopf. Alle 14 Tage rasieren sie ihren Kopf, ein symbolischer Akt der Entsagung und religiöser Hingabe. Das Klosterleben mit seinem Verzicht auf das Weltliche, die Suche nach Erleuchtung als Lebenszweck, für sie ist es kein Opfer. Es sei ein tiefes Bedürfnis, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft.
Der Buddhismus ist die Sehnsucht nach Erleuchtung. Und ich lebe hier mit den anderen wie in einer Familie. Ich liebe sie alle. Weil ich glaube, sie sind wie ich und ich bin wie sie. Wir leben hier alle ganz natürlich zusammen.
Ganz anders sieht es in der nachfolgenden Generation aus. Die Kinder der vietnamesischen Boat People, die in Frankreich geboren und aufgewachsen sind, hätten ein distanzierteres Verhältnis zum Buddhismus, stellt die Nonne und Mutter fest. Auch ihre eigenen erwachsenen Kinder, obwohl sie hin und wieder kämen, um in der Pagode zu helfen oder zum Vesak-Fest, dem Jahrestag Buddhas Geburt.
Meine Kinder können zwar noch auf Vietnamesisch beten, aber ohne es zu verstehen. In Europa kommt es auch selten vor, dass junge Buddhisten ins Kloster gehen. Sie haben nicht den Sinn dafür, sind weniger bereit zu verzichten. Sie sind anders als die Jugendlichen in Vietnam.
Im Esssaal haben sich Nonnen und Mönche mit den anderen Gläubigen an den Frühstückstisch gesetzt. Ein kurzes Gebet, dann wird gegessen. Der Ehrwürdige und ein noch sehr junger Mönch aus Vietnam bekommen asiatische Suppe serviert. Alle anderen frühstücken Baguette, Camembert, Konfitüre, Kaffee und Milch. Monsieur Ong lacht. Nein, ein typisch vietnamesisches Frühstück sei das nicht. Aber den traditionellen Buddhismus ihrer alten Heimat praktizieren und weitergeben, schließt er auch nicht aus, dass sie in ihrem neuen Land angekommen seien.
Die größte Pagode Europas steht unweit von Paris. Margit Hillmann stellte das buddhistische Gebetshaus vor. Die Informationen aus Religion und Gesellschaft gehen zu Ende. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin. Unter dem Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. An dieser Stelle ein Programmhinweis. Heute Abend ab 20.10 Uhr hören Sie aus Religion und Gesellschaft das Feature Odin, Thor und Freya, die Renaissance der alten Götter. Hier bei uns im Deutschlandfunk geht es nun weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Länderzeit.